Genau, im Rahmen dieses gemeinsamen Punktes soll es gehen um Bezeichnung, Gegenstände und Prozesse für die Verlautbarung von den beiden Fachausschüssen. Und der Tagesordnungspunkt ist heute auf die Sitzung genommen worden, weil es insbesondere auch darum geht, eine gleichgerichtete, eine abgestimmte Vorgehensweise in Bezug auf diese Verlautbarungsarten zu wählen. Wenn Sie die Sitzungsunterlage D1 zur Hand nehmen, dann sind einige Themen, die in diesem Zusammenhang zu besprechen sind, abzustimmen, sind der Reihe nach aufgeführt. Und als erstes würde ich Sie nochmal fragen wollen, ob Sie an den bisher diskutierten Verlautbarungsarten weiter festhalten wollen. Das heißt, es sind zwei, die sich für beide Fachausschüsse bisher angelegt, die DRS und die Anwendungshinweise für den HGG-Fachausschuss berechnen. Und die Interpretation und die Anwendungshinweise für den DFS-Fachausschuss zur Linke. Ist das so, dass Sie beide an diesen beiden und nur diesen beiden Verlautbarungsarten weiter festhalten müssen?
Ja.
Das ist mal, wir haben heute Morgen schon beschlossen, dass wir zwei weitere Anwendungen machen.
Ich habe gemerkt, das war nicht ganz gemeint.
Ein Beispiel machen. Eine Diskussion, die es derzeit gibt, ist die Frage, ob für die Auf- und Abstockung von Mehrheitsbeteiligungen der DS4 gilt, dass bezahlte Unterschiedsbeträge aufzustocken sind oder ob es zulässig ist, auch die Regelung nach IR 2730 Verrechnung von Unterschiedsbeträgen mit den Rücklagen anzuwenden. Das wäre für mich so eine Frage, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir ab und zu mal was sagen würden, weil ansonsten habe ich den Eindruck, dass wir Standards machen und vielleicht in 5 Jahren vielleicht 3 Anwendungshinweise, vielleicht davon sind 2 noch zum DR 27, also gerade weil wir vorhin auch mal das Thema diskutiert hatten, Altersteilzeit. Ich meine, es ist natürlich so, der Berufsstand hatte da eine Stellungnahme, deshalb haben die natürlich jetzt auch die Änderung des IAS 19 zum Anlass genommen, den zu überarbeiten. Aber ich würde mir jedenfalls für die Konzernrechnungslegung wünschen, dass wir zu solchen Fragen, die werden ja momentan sehr intensiv diskutiert, einfach dann mal sagen, wir machen jetzt mal einen Hinweis. Sagen mal, wie die Auffassung des Standardsetters ist.
Es gibt eine Reflexion, die ich gerne sehr hoch hänge, die insbesondere auch von Herrn Böhm immer sehr, sehr hoch gehängt wird. Das heißt, was auch immer Sie machen wollen, darf alles wie Prozess. Das heißt, mal einen Hinweis raushauen, weil es dann schon so, wir sind dieser Meinung, das ist genau das, was eigentlich nicht sein soll. Das heißt, wenn Sie eine breitere Form mit Due Process, eine abgespeckte Due Process haben, ist immer noch die Frage, wie der Inhalt ist und wie das Etikett ist. Aber es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Sie sich da wirklich hinter Tür offen halten wollen für eine dritte Variante ohne Due Process.
Gut, ich meine, das ist richtig.
Ich komme auch eher von der inhaltlichen
Ja, aber und dann müssen wir mal konkret sagen. Ja, aber ich glaube, die Diskussion hakt halt auch ein bisschen daran, dass es immer sehr abstrakt ist. Ich meine, was ist denn ein Anwendungshinweis? Ich meine, beim Standard kennen wir zumindest Beispiele, da gibt es ja schon viele. Aber was ist denn ein Anwendungshinweis? Wir haben auch noch gesagt, es könnte sein, die Beispiele zum Lagebericht-Standard. Aber was ist denn ein Anwendungshinweis? Also für mich wäre ein Anwendungshinweis genau die Frage.
Vielleicht
noch ganz kurz, und dann würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir ein Projekt haben wie jetzt hier, wo wir ja viele Fragen uns vorgenommen haben, bedingte Gegenleistung, Auf- und Abstockung, Mehrheitsbeteiligung, sukzessive Unternehmenszusammenschluss, dass wir eben auch unter Beachtung eines Due Process mal Aussagen machen, die wir dann einfach in den Standard dann auch inkorporieren. Aber verstehen Sie nicht, warten 3 Jahre, bis der Standard dann da ist, weil dann ist die Sache für mich eben ein bisschen Musik.
Das Inkorporieren das ist eigentlich gemeint, aber so seine bösen Haken und Tücken. Wir müssen daran denken, wir müssen jegliche Änderung am Böhm mit der Bitte um Bekanntmachung einreichen. Das heißt, es ist wirklich ein Due Process, der schon, aber ja auch bewusst, ein gewisses Nicht-Tempo oder wie auch immer man das nennen soll, hat und einen Standard jährlich in Abschnitten in den
Bundesantrag reinzubringen? Nee, da muss ich mich präzisieren. Also erstmal steht hier, Anwendungshinweise werden vom Bundesministerium regelmäßig nicht bekannt gegeben. Und ich spreche jetzt von den Anwendungshinweisen. Und ich sage nur, wenn ich mal 3 Anwendungshinweise habe und dann einen Standard DRS4 machen will, bei dem ich solche Fragen anspreche, ja, dann nehme ich einfach mal die Teilergebnisse, die ich habe, dann in den Standard rein, in die Überarbeitung EDRS XYZ. Und der geht natürlich das ganze Prozedere durch, klar. Oder dann frage ich einfach mal, ich will einfach mal konkret dann wissen, was wird dann gemeint. Ja, aber dann sag's mal bitte. Ja, du hast vorhin die ganze Zeit ja schon eine Möglichkeit gehabt. Ich will es nur mal verstehen. Ja, also.
Wir haben die rechtlichen Standards, das relativ umfassende Themen, beispielsweise auch Konsolidierung. Da würde ich mir zum Beispiel auch Abstockung innerhalb des Standards vorstellen. Es ist aber auch eine abhängige Freikunde, die beispielsweise Altersteilzeit und ich mal vorstellen würde, dass wir uns jeden HDW-Kontext widmen wollten. Dann wäre das eine relativ eng umgrenzte Fragestellung, wo ich jetzt gucke, was standardähnlich ist, von der Auslegungssystematik, was standardähnlich ist. Das hätte für mich eine andere Qualität, als jetzt Beispiele, würde ich mir heute Morgen sagen. Das wäre eine technische Umsetzungshilfestellung. Das wäre für mich der Unterschied. Ich weiß im Moment nicht, ob wir dafür unterschiedlich verlautbaren Formen. Ich finde das eh relativ formal, aber ich weiß nicht, ob das ein Stück weit die Frage der Festlegung. Weil hier ist in den Anwendungshinweisen auch von Empfehlungen die Rede. Hier ist im Moment die Differenzierung zwischen Standard und Anwendungshinweis wesentlich auf.
Mein Präferenz wäre, so wenig Produkte wie möglich zu schaffen. Also jetzt, wenn wir jetzt erstmalig hergehen und
Anwendungshinweise im HGB-Bereich zusätzlich einführen. Da sollten wir sehen, dass in diesem Produkt alles reinpasst, was wir da unterpacken wollen oder was wir unterhalb Standards
haben wollen. Sollten wir die Beschreibung auch
Dann sollten wir lieber jetzt an die Beschreibung gehen, genau, Empfehlungen oder Unterstützung, wie es oben auch bei der Unterstützung zur Anwendung oder so mit reinnehmen, also formulierungsmäßig zu machen, damit wir da wollen, wenn wir es wollen, damit wir nicht zerfieseln und wer weiß wie viele Kinder haben. Und das gehört dazu dann, dass wir das einen bestimmten Prozess unterwerfen. Der zweite Aspekt aus meiner Sicht ist, wir sollten es nicht vermischen. Oder ich würde schon sagen, wenn wir meinen, das ist ein wichtiges Thema, das auch vom Umfang her ein Standardrecht, also es gibt auch kleinere Standards, die von der Sache her halt geschlossen worden sind, dann sollten wir auch wirklich einen Standard machen. Und auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist, da hinzukommen und nicht einen Anwendungshinweis. Der sollte wirklich klasse unterhalb des Standards angesiedelt sein. Und sachlich ein bisschen mehr vom Anspruch her und auch natürlich von der Verbindlichkeit. Ja, aber würde ich das wieder bedeuten, dass überall da, wo die Empfehlung zur Anwendung der Anzeichen von der Anwendung entsprechen, dass das eigentlich Standard sein kann. Man hängt davon, ob es ein oder ein Engel falsch
ist. Also ich glaube, Sie orientieren sich im Moment zu stark an dem, was vorschlagsweise die Beschreibung eines Anwendungshinweises.
Ja, aber Klammer 2 oder 3, das wird dann etwas ja, 2 müssen eher definieren.
Aber wenn die Einschränkung auf 2 Produkte beibehalten werden soll, dann kann man sich doch die Sache vielleicht so vorstellen, dass die Anwendungshinweise das Auffangbecken für alle die Sachverhalte, alle die Verlaufsaugen sind, die keinen Standard darstellen.
Das ist sicherlich so, aber nochmal, wenn ich jetzt über Regelungen zu eng umgrenzten Sachverhalten nachdenken, in denen ich vielleicht auch einen Verbindlichkeitscharakter packen möchte. Die Frage, ist es dann ein kleiner Standard oder ist es ein anderer Standard?
Ein kleiner Standard kann es nur werden oder nur mit einem kleinen Standard wäre potenziell der Bundesanzeiger und die entsprechende Konsequenzen verbunden. Und alles, was nicht jetzt mal extrem formal ausgedrückt, irgendwo das Wort Standard hat, ist der Bundesanzeiger verweigert.
Wenn wir eine Ergänzung sollen, das sollte aus meiner Sicht tatsächlich restriktiv sein, weil wir da wissen, dass zumindest der Blick auf uns schon so ist, dass wir, wenn wir mit dem Logo DASC in die Öffentlichkeit gehen, damit auch was verbunden ist. Also das sollten wir nicht für zu viele Sachverhalte nutzen. Also wenn wir Themen haben, die wirklich zur Auslegung der Rechtsbeziehungen nötig sind, dann sollte es tendenziell eher ein Standard geben, würde ich sagen. So von der Linie her nur dann ein Anwendungshinweis, wenn sachlich, zeitlich oder sonst wie halt wir meinen, dass der Prozess zu einem Standard nicht führt. Also würde ich versuchen zu umschreiben, ohne dass das jetzt so greift.
Anders bei Ihnen, wir haben ja wahrscheinlich wieder eine andere Unterscheidung, aber wenn wir im anderen Spiel, ich könnte mir vorstellen, dass mit dem HGB auch schon tatsächlich die Unterscheidung ist, weil sie eben halt die Möglichkeit haben, dass manche Dinge im Bundesanzeiger veröffentlicht werden sollen. All die Dinge, wo wir Sachen regeln wollen, die verpflichtend sind, das ist ein Standard, ob der ein kleines Feld umfasst oder ein großes. Und all die Dinge, die wir morgen auch mal so besprochen haben, naja, vielleicht Beispiele oder den Leuten ein bisschen Hilfestellung vielleicht, Interpretation der Standards, das sind dann andere Hinweise. Wir im Schlussforschungs haben dann eine andere Unterscheidung, weil man halt über Bundesanzeiger wirklich schon mal gar nicht reden kann.
Ich glaube, was ich lediglich sagen will, dass ich auch ein gewisses zeitliches Moment sehe. Ich meine, der Standard ist eben eher was Umfassendes, Solides, Due Process. Und ich habe eben gedacht, weil wir ja hier im HGB zumindest die Möglichkeit haben, anders als vielleicht bei den IFS, wo man ja international sehr zurückhaltend ist mit lokalen Interpretationen, dass man eben auch mal auf aktuelle Fragen, sagen wir mal, zeitnah Antworten geben kann von Seiten des Sternenerzählers. Das ist eigentlich so meine Überlegung.
Aber zeitnah Antworten geben auf Fragen nicht ohne die Prozess. Das heißt, unter 3, 4, 5 Monaten ist mir sicher.
Darf ich gerade nochmal fragen, wie ist denn das in den internationalen Standards? Gibt es da nicht auch, ich glaube, da ist es bei dem Re-Exposure, dass man da, oder ist das immer irgendwie dieser Zeitraum, festgelegter Zeitraum für...
Augenblick up for grabs, sagen wir mal so. Das ist die Regelung so, dass es nicht unter 60 Tage ist. Man versucht es im Augenblick zu fixieren im Due Process Handbook. Die Meinungen sind aber sehr geteilt, darüber auch diskutieren sollte. Nichts fällt deswegen, weil Englisch natürlich nicht überall lingua franca ist und häufig ja die Texte übersetzt. Schon mal einen Zeitpunkt auch weg. Es gibt das Mittel, dass in a case of extreme urgency das Ganze bis auf 30 Tage runtergedampft werden darf, nach Rücksprache mit den Trustees. Aber das müssen also schon wirklich ganz, ganz außergewöhnliche Dinge sein.
Ja, ich sehe, wir haben eine klare Regelung dafür, dass es bei uns auch ein Minimum an Exposure-Period gibt. Das brauchen wir gar nicht international zu schälen. Die unsere ist etwas kürzer, wenn man halt sagt, wie gekürzt ist und ähnliches, ja. Aber ohne ist nicht vorgesehen.
Das war das, was geplant ist für die Grundsätze und Leitlinien vom Verwaltungsrat, ne? Soweit ich das verstanden habe. Also insofern, da gibt es gar keine Diskussion drum.
Ja, ich meine, ich glaube, was ich erledigt sagen will, ich meine, es ist festgelegt, klar, das will ich gar nicht ändern. Nur, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn die Diskussionen eigentlich erledigt sind und man dann irgendwie mit einer Aussage kommt. Ich glaube, mein Punkt ist doch die Akzeptanz von einem Standardserien, wo auch davon ab, dass er zu relevanten Fragen Aussagen macht.
Aber die Akzeptanz des Standardsetzers hängt an der Einhaltung seines Prozesses, weil das eine Legitimation ist. Und
richtig.
Die Abwägung zwischen Relevanz und Legitimation wird insbesondere zurzeit potenziell eher in die Legitimationsfrage kommen.
Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ich meine, wir versuchen ja im Augenblick ein bisschen diesen Prozess des IFRIS-ICE nachzumodellieren, indem wir sagen, wenn bei uns Themen eingereicht werden, zu denen wir uns zwar äußern wollen, die wir aber nicht aus dem Programm nehmen wollen, dann geben wir innerhalb einer kürzeren Frist etwas raus. Also gibt es doch auch praktisch eine Art Tier, zwar keine offizielle Verlautbarung, aber schon eine Äußerung, sagen wir mal.
Ja.
Und insofern kann ich das schon verstehen, dass Herr Oser sagt, also es ist irgendetwas, wo wir einfach schneller an die Öffentlichkeit treten können. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass sich ja auch das CSC-Präsidium theoretisch äußern kann, indem es auf bestimmte Dinge aufmerksam macht, hier beispielsweise Beitrag zum Pensionssicherungsverein, dann ist die Frage, gibt es unter Umständen andere Möglichkeiten, mit denen wir auf etwas hinweisen können? Wir haben auch das Instrument des Ergebnisberichtes früher beispielsweise genutzt und haben gesagt, wenn wir Leute ganz gezielt auf etwas stoßen wollen, dann nehmen wir einen Ausschnitt und packen den auf die Website beispielsweise. Aber ich stimme, glaube ich, dahingehend zu, dass in dem Moment, wo wir irgendeinen Verbindlichkeitscharakter hinten dran packen wollen, in den Due Process wahrscheinlich nicht herumkommen. Mhm. Also ist die Frage, wo hört die Information auf und wo hört die Leitlinie, wenn die Leitlinie im Grunde genommen
an. Also ich finde das auch nicht so schlimm, Herr Oser, weil wenn Sie relativ schnell dann so einen, sagen wir mal, Anwendungshinweis entwerfen und beschließen, mal die Abschluss. Wird er ja veröffentlicht, damit entfaltet er ja schon seine Wirkung. Bis er dann durch den Due Process ist und wirklich endgültig verabschiedet, ist eine zweite Frage. Aber es ist ja nicht so, dass Sie diesen ganzen Prozess sozusagen mit stillen Kämmern machen, gerade eben nicht. Das heißt, Sie reagieren vergleichsweise schnell.
Für die Punkte, die Sie genannt haben zum DS4, das sind ja irgendwie, was weiß ich, drei Baustellen, die aber alle eine Qualität haben von der Standardänderung und nicht von einem Ankommenshinweis, wie ich es verstehe. Und da ist jetzt die Frage, Sie wollen vielleicht nicht, dass Sie jetzt 3 Jahre an der Überarbeitung des DS4 arbeiten, wo Sie wissen, eigentlich könnte ich ein Thema schnell lösen und würde es auch gerne schon rausbringen. Ja? Und ja, ich glaube, da kommt man nicht drum rum, dass man sagt, gut, wenn man das schnell rausbringen will, dann ändert man halt nur die dringlichste Sache, nämlich die irgendwo geändert werden muss, und lässt die Sache, die noch gar nicht drin war, einfach weiterhin außen vor. Wahrscheinlich hat man keine andere Möglichkeit. Oder wir führen so ein AIP ein, bei den DRSen, so ein Annual Improvement Process.
Ja, ich weiß.
Wobei das dafür auch schon zu weitreichend wäre, glaube ich, Themen, die da Baustellen sind. Ich glaube, da kommen Sie am Standard nicht vorbei, direkt den DS4 anzupassen.
Ich will nur sagen, das ist jetzt vielleicht keine konstruktive Hinweis, war mal beim FASB, da hatte man 20 Jahre das Projekt Consolidations auf der Agenda. Und hat dann irgendwann mal gesagt, wo man keinen Weg mehr gefunden hat, zu definieren, was Kontrolle ist, we put the project on hold. Sehen Sie, sowas ist für mich da mal ein wirkliches Armutszeugnis. Sehen Sie, die Leute in der Praxis, die müssen Dinge auch entscheiden. Und dass man hier sich mehr Zeit lassen muss, verstehe ich. Aber sehen Sie, die Akzeptanz von einem Standardsetter hängt auch davon ab, dass er gute Standards, aber auch zumindest in einer gewissen zeitlichen Nähe zum Problem veröffentlicht.
Also DS4 ist das doch so, dass es auf dem Weg, wenn ich das richtig verstanden habe, das Projekt, das liegt ja weg, das zu sagen, und mehr oder weniger in Ihrer Hand, auch über den Zeitrahmen ein bisschen zu bestimmen, weil es da einen kleinen
Überarbeitungsstandard gibt. Die schieben das vor uns her, das schieben wir nicht, aber lange wäre das
verlassen. Darf ich nochmal auf das Kapitel C zurückkommen? Also die ersten beiden Texte von die Formulierungsvorschläge für den IFRS-Fachausschuss, die beiden Verlautbarungsarten aufgeführt. Sie hatten ja eine Vorgängerversion schon mal durchgesehen. Würden Sie sich mit den hier gezeigten Formulierungsbeschreibungen einverstanden erklären können? Wenn das so ist, dann würde ich mich wieder dem HGW-Fachausschuss zuwenden und also mein Verständnis, vielleicht kann ich das nochmal sagen, wäre wirklich, dass es bei den beiden Produkten bleibt und dass der Anwendungshinweis oder wie er dann auch genannt wird, so eine Art Auffangbecken ist. Dazu sehe ich aber ein, dass die Formulierung, die hier vorschlagsweise auf dem Tisch steht, anzupassen ist, weil sie stoßen sich an einigen Begriffen, die da auftauchen, Empfehlungen zum Beispiel. Ich hatte den Begriff hier verwendet, um das einfach zum Ausdruck zu bringen, es hat keinen gesetzesgleichen Charakter, es kann nur eine Empfehlung sein, aber Sie haben es ganz anders gelesen, nämlich die Nähe dann gleich wieder zum Standard zu sehen. Aber die Vorgehensweise, ich würde zunächst einmal nach der Textziffer 8 fragen. Das ist der Versuch, kurz und knapp zu umschreiben, was man sich für einen Standard vorzustellen hat. In ganz wenigen Sätzen. Zunächst einmal die Frage zu dieser Umschreibung, würden Sie sich denn da anschließen können? Von vielleicht kleineren redaktionellen Anpassungen, die sicherlich momentan notwendig sind, mal ab.
Ich habe ein paar redaktionelle Punkte, aber nicht so.
Und wenn das der Fall ist, dann würden Sie bitten, mir Ihre Vorstellung aufzuzeigen für den Anwendungshinweis. Wie müsste das formuliert sein, dass Sie sagen, jawohl, so sollte das zweite Instrument, über das wir verfügen können, ausgestaltet sein. Und wobei das jetzt natürlich eine Trockenübung ist, es gibt noch keinen...
Das ist aber, glaube ich, im Einwand mit dem, was wir diskutiert haben, da würde ich das aber auch erweitern, um diese, ja, sag mal, eher technischen Handreichung. Da haben wir die Formulierung aus den Anwendungshinweis für die FS ganz gut gefallen, für die Sachverrechnung. Wir haben ja unter Umständen, da würde ich das natürlich einfach nochmal sagen, das kann so gehen, wenn wir haben Anwendungshinweise DFS und Anwendungshinweise HGB, aber da ist unter Umständen auch schon was drin.
Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so unterschiedlich ist. Ich hätte mir gesagt, das Produkt sieht zwar bei Ihnen anders aus als bei uns, also gerade auf der ersten Ebene, aber im Grunde genommen haben Sie eine Art normierenden Charakter auf der ersten Ebene. Sie erlassen zwar nicht selbst Vorschriften originär, das kann nur das Parlament machen, aber durch die Art und Weise, wie Sie das ausdrücken, kommt dem Ganzen eine Sollvorgabe raus, während auf der zweiten Ebene die Anwendung im Vordergrund steht.
Aber wir haben in dem Moment einen Unterschied. Ich habe ja gerade für die Anwendungsweise nebenbei mit beiden unterschiedlichen Anwendungsfällen charakterisiert. Der ist leicht und eine reine technische Handlung. Und wenn wir diese Empfehlung für eng abgegrenzte Sachfragen nehmen, dann würde dazu zum Beispiel die Formulierung, dass ich keinen interpretierenden Charakter habe. Da interpretierende sind allerdings eingebundene Fragestellungen. Die Alternative, die wir hätten, wäre zu sagen, wir wollen nicht. Wenn wir was interpretieren wollen, dann muss es einen Standardcharakter haben, dann ein kleiner Standardcharakter oder so. Das ist eine Frage, was wir über diese drei Elemente jetzt zwischen den zwei Kategorien.
Würde ich vorschlagen, dass die Formulierung für den Anwendungshinweis im Umlaufverfahren nicht wie erarbeitet festgelegt wird und dass dann auf der Basis weiter verfahren
wird. Vielleicht ganz kurz mal so mal irgendwie wir mit den drei Dingen des
Du willst auch Standards machen, ne?
Das ist eigentlich mein Punkt. Ich meine, wenn man überlegt, als Standard zu machen und wenn es über Anwendungshinweise im Sinn von Hilfestellungen, wie man etwas macht, hinausgeht, dann kann es eigentlich nicht nur ein Standard sein.
Unter der Prämisse, dass diese Beschreibung irgendwann mal feststeht, würden Sie dem zustimmen, dass Sie auch für die Themen, die Ihnen zur Bearbeitung vorgeschlagen werden, und die Entscheidungen, die Sie dazu fällen, Aufnahme ins Arbeitsprogramm, ja oder nein, dass Sie das nochmal im Ergebnisbericht zur Kommentierung zur Verfügung stellen? Das ist ja eine Verfahrensweise, zu der sich der Fachausschuss vorläufig schon entschlossen hat. Das heißt, Sie bekommen von außen einen Themenvorschlag und Sie könnten entscheiden, den nehmen wir nicht in unser Arbeitsprogramm auf. Und diesen vorläufigen Vorschlag würde man dann im Ergebnisbericht zur Sitzung veröffentlichen, mit der Einladung für die interessierte Öffentlichkeit innerhalb von 6 Wochen zu diesem vorläufigen Beschluss Stellung zu nehmen. Weil viele fachlich interessieren könnten, der große Interesse haben, dass man das zum Verlautbarung von Ihnen erarbeiten lässt. Und dass dann im Rahmen einer Folgesitzung Sie unter Berücksichtigung eingegangener Stellungnahmen einen endgültigen Beschluss treffen. Dieser Konsultationsprozess, würden Sie den für Ihre Verlautbarungen auch einführen wollen? Der Fachausschuss hat sich vorläufig schon dazu entschieden, aber auch an Sie nochmal die Frage daran, halten Sie fest? Dann sehe ich in der Sitzungsunterlage auf der Seite 5. Konsultationsprozess für die Verlautbarungen, aber da denke ich mal, ist das Wahlrecht auch nicht so groß, weil die Satzung die vorgibt, dass dieser Konsultationsprozess da entsprechend zu beachten ist.
Das gilt, glaube ich, für beide Parteien.
Und dann würde ich nochmal zu dem Abschnitt G kommen, das sind die Bezeichnungen. Und hier ist es so, dass die Vorschläge, die auf dieser Seite 6 zu sehen sind, letztlich im Moment beeinflusst wurden, letztmalig vom Umweltfachausschuss, der hat mit dem Thema letztmalig gesagt. Und es gibt eine wesentliche Änderung im Vergleich zu dem, was Sie zu diesem Thema letztmals gesprochen hatten. Und zwar betrifft das insbesondere die englischen Begriffe, oder den englischen Begriff für Anwendungshinweis. Da hat sich der IFS-Fachausschuss dagegen entschieden, von Application Guidance zu sprechen, also Übersetzung für die Anwendungshinweise, weil das im internationalen Kontext keine so sinnvolle Vorgehensweise wäre, weil die Anwendungshinweise, die Application Guidance, als verpflichtende Bestandteile der Standards nach IFS gesehen werden. Um anzuzeigen, dass die Anwendungshinweise keinen solchen Verpflichtungscharakter haben, wurde der Vorschlag gemacht, Implementation Guidance, also ACG Implementation Guidance zu verwenden und jeweils mit dem Zusatz German Gap oder IFRS anzuzeigen, von welchem Fachausschuss sie stammen. Ist das ein Vorschlag, mit dem auch der HGD-Fachausschuss sich einverstanden erklären kann?
Ja. Wenn mir noch jemand verrät, was für ASCG steht.
Ah. Und dann würde ich zu dem Abschnitt E kommen. Da ist für den IFRS-Fachausschuss eine separate Sitzungsunterlage D2. Sie hatten eine vorherige Sitzungsunterlage im Entwurf schon mal gesehen, mir bestimmte Änderungsvorschläge unterbreitet. Die sind in die Sitzungsunterlage D2 eingearbeitet, umgesetzt worden. Finden Sie B2-Texte vor 2 Jahren nochmal aufgeführt, was geändert wurde? Würden Sie dem zustimmen, wenn auf der Internetseite des CSD diese Einlage zur Einreichung von Themenvorschlägen veröffentlicht wird? Und Sie sich dann wahrscheinlich vor Arbeit nicht mehr retten
können. Genau.
Ja. Für den HGD-Fachausschuss kann ich da nochmal verweisen auf die Unterlage G3. Da gibt es natürlich noch viel zu tun, um dahin zu kommen, was die Definition und Beschreibung anbetrifft. Aber würden Sie als Vorratsbeschluss sozusagen auch schon mal dem zustimmen, wenn man so eine Einladung zu Themeneinreichungen auch zu veröffentlichen?
Fragen, diese Einladung zur Einreichung von Themenvorschlägen. Wir haben ja gestern das Arbeitsprogramm besprochen und nach meinem Verständnis war ja war ein Element der Befragung oder der auch Themenvorschläge, sonstige Hinweise.
Vielleicht ist es sinnvoll, gebe ich Ihnen vollkommen recht, mit einem gewissen zeitlichen Verzug diese Einladung zu veröffentlichen, aber grundsätzlich ist ja auch das Arbeitsprogramm ein lebendes Objekt.
Nee, ich frage mich nur, inwieweit, ob wir das nicht schon gemacht haben, indem wir dieses Arbeitsprogramm zur Diskussion gestellt haben und dem Personenkreis Gelegenheit gegeben haben, Themen zu nennen.
Die Elemente ist wahrscheinlich ein bisschen
unproduktiv,
das noch mal zu machen.
Nochmal.
Auszugeben, höchstens diesen Aspekt, dass man auf der Anmeldung etwas einwirkt. Die Frage ist, ob das durchkommt.
Weil ich denke, was soll das schon?
Wir werden jetzt als erstes mal das Arbeitsprogramm veröffentlichen und dann ja auch noch ein bisschen Zeit brauchen, das hier nochmal zu besprechen und so weiter. Ich würde auch sagen, ein bisschen Zeit sollte man.
Weil ich meine, das waren im Wesentlichen Verbände, die sich geäußert haben und wenn wir da jeden Monat ähnlichen Themen kommen, die irgendwann haben sie keine Lust mehr oder nehmen uns nicht ernst.
Ich sehe es eigentlich weniger, dass es wirklich dasselbe ist. Das heißt, wenn wir an der Brille herkommen, die etwas drängenderen Fragen, die auch gerade, das heißt, mehrere Abschlussrunden aufkommen, die etwas kürzeren, kleineren Fragen, das sind die, hinter denen man doch auf diese Art und Weise hinterher ist. Hier ist mir nicht dahinterher jetzt mal daran zu schwer, der kann das nicht auch herumkommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass einer sagt, naja, was mache ich denn mit meiner Altersteilzeit oder so aus? Und diese Kleinen würden sie ja doch auch so mehr oder weniger laufend zumindest mal zunächst folgen.
Deshalb sollten wir nochmal drüber nachdenken, wie kann man das machen, wenn man nur auf die Webseite hängt beispielsweise. Das ist eine andere Geschichte und so, dass man, wenn man hier fragt, wie Ausschuss anbietet, sofort auf diesem Papier stößt, ohne jetzt aktiv auch an Verbände oder Mitglieder heranzutreten. Also das könnte was sein, was man immer sozusagen als Aufforderung da hängen hat und dann nur einmal im Jahr oder so, wenn es sich verschickt, zu äußern. Aber das soll sein,
ist aber auch eine Forderung.
Ja, einfach nur sozusagen.
Immer offener Brief, ja. Wir hören.
Immer. Ja. Wenn man sagt, wirklich, das erste Mal, wo wir Themenvorschläge für Stadtrat abgerufen haben, machen wir wirklich nur für Anwendungshinweise und machen deutlich, wir würden in auch einen kleineren Bereich bestimmen. Aber das muss man nochmal diskutieren, würde ich sagen. Vom Grundsatz her finde ich aber, sagt man die Richtung, die wir einfach haben.
Mir fällt auf Anhieb ein nicht sehr intelligentes Beispiel ein, aber die Dinge wie Finanzkrisen oder so dürfen ja doch auch die Prioritäten etwas durcheinander wirbeln.
Aber unter Beachtung des Due Process. Aber unter Beachtung des Due Process.
Ja, mit der nächsten Krise überhaupt können wir es zeigen.
Genau.
Aus meiner Warte ist der Tagespunkt damit erledigt, weil Sie keine Frage mehr haben.